Ja, guten Tag zusammen. War gerade der Wunsch, ob ich noch mal was zu korrelierten und nicht korrelierten Unteranfragen sagen kann. Zu irgendwas was sagen kann ich immer, wenn es SQL ist oder meistens. Ich suche mal schnell, ob ich hier auf den Folien sogar was finde. Ja, nein, das ist jetzt kein ideales Beispiel. Nehmen wir mal sowas. Also, wir hatten gesehen, man kann in SQL an verschiedenen Stellen, insbesondere in der Where-Klausel, da hatten wir das vor allem diskutiert, Unteranfragen verwenden. Na, also Subqueries, das heißt Select from Where-Blöcke in Klammern eingeschlossen, so wie hier. Na, also das hier, na, jetzt erkennt er meinen Stift nicht, Sophisticated Technology, brauche immer einen Moment für Setup. Jetzt, das hier ist eine Unteranfrage in diesem Sinne, eine geschachtelte Unteranfrage. Na, denken Sie Blockstruktur wie in jeder anderen Programmiersprache, Select from Where ist ein Block. Jetzt haben wir einen äußeren Select from Where Block und in diesem Block, in dem Fall in der Where-Klausel, ist ein weiterer Select from Where Block eingeschachtelt, eingeschlossen. So, blockstrukturierte Programmiersprachen haben immer, oder sagen wir mal ganz vorsichtig, fast immer das Konzept, dass ich in einem Block Variablen einführen kann. Ja, mit einer Variablendeklaration zum Beispiel. So auch SQL. Hier ist eine Variablendeklaration. S ist eine Laufvariable, die über die Zeilen der Studententabelle läuft und x ist eine zweite Variable, die über die Zeilen der Results-Tabelle läuft. Da werden also in der From-Klausel des umgebenden, des äußeren Query-Blocks zwei Variablen s und x eingeführt. In diesem äußeren Block und in allen in diesem Block hineingeschachtelten inneren Blöcken dürfen also diese Variablen x und s angesprochen werden. Zum Beispiel hier in der Where-Klausel des äußeren Blocks kann ich jetzt vergleichen, ob das Feld Student-ID der aktuellen S-Zeile und das Student-ID-Feld der aktuellen X-Zeile, ob die den gleichen Wert haben oder nicht. Ganz normal. Oder ich kann solche Felder von einer Zeile mit Konstanten vergleichen und so weiter und so weiter. Okay, hier ist sowas Ähnliches. Ich vergleiche einen Feldwert aus dem X-Tupel oder der X-Zeile der Results-Tabelle mit einem Vergleichsoperator. Das ist jetzt hier so ein bisschen spezieller, größer gleich all. Mit, in dem Fall größer gleich all, da muss auf der rechten Seite eine Menge von Werten stehen. Von kompatiblen, dazu passenden Werten. Points ist ein Integer-Feld. Also muss das hier eine Menge von Integer-Werten sein. Die könnte ich jetzt mit Klammer auf 3, 4, 5 mit Komma getrennt hinschreiben. Ja, das wäre ein Beispiel. Ja, wenn ich da hinschreibe, größer gleich all und dann steht da 1, 3, 7, dann wird jetzt diese Punktzahl hier nacheinander mit diesen Werten 1, 3 und 7, das ist eine Menge von Integern, verglichen. Und wenn diese Punktzahl größer gleich ist wie alle, die hier stehen, zum Beispiel wenn diese Punktzahl 9 ist, dann wäre diese Bedingung erfüllt. Weil 9 größer gleich 3 und größer gleich 1 und größer gleich 3 und auch größer gleich 7 ist. Okay, jetzt steht da aber keine konstante Menge, sondern eine Subquery. Also wird diese Subquery ausgeführt, die liefert ein Ergebnis. Da steht select y.points, das heißt, die liefert auch eine Menge von Punktzahlen. Genauer, die liefert eine Tabelle, die aus mehreren Zeilen mit jeweils nur einer Spalte und da steht eine Punktzahl drin, zurückliefert. Und jetzt wird halt hier diese Punktzahl mit jeder einzelnen dieser Punktzahlen verglichen und wenn die hier größer gleich ist wie jede, die hier rauskommt, dann ist die gesamte Bedingung erfüllt. Okay, soweit so gut. Das war ein Beispiel für eine nicht korrelierte Unteranfrage. Heißt, in dem geschachtelten Query-Block wird nicht Bezug genommen auf irgendeine Variable aus dem umgebenden Query-Block. Es gibt zwar diese Scoping-Regel, blockstrukturiertes SQL, Aber wenn wir hier reinschauen, da wird hier unten auch eine neue Variable y deklariert sozusagen. Die läuft auch über die Results-Tabelle und die wird in der Select-Klausel und in der Where-Klausel angesprochen. Und in der Where-Klausel stehen aber außer Referenzen auf diese lokale Variable nur Konstanten drin. Insbesondere keine Referenz auf irgendeine Variable aus dem umgebenden Query-Block. Wäre das so, würde hier in diesem Block irgendwo in der Select- oder in der Where-Klausel beispielsweise S oder X angesprochen, dann handelte es sich um eine korrelierte Unteranfrage. Das ist genau der Unterschied. Also immer geht es um diese Schachtelung von Unteranfragen und korreliert, nicht korreliert heißt einfach, wird auf eine Variable aus einem umgebenden Scope, einem umgebenden Select from Where-Block zugegriffen? Wenn ja, dann ist sie korreliert. Wenn nein, ist sie nicht korreliert. Das ist die ganze Magic. Beantwortet, ist das hinreichend? Okay. Gut. Dann blätter ich wieder vorwärts, wenn ich denn blättern kann irgendwann. Jetzt waren wir gekommen letzte Woche bis hier, wo wir gesehen haben, man kann gruppieren in SQL und der Hauptanwendungsfall, der Haupt-Use-Case für die Gruppierung, also die Group-By-Klausel in SQL ist, was wir jetzt hier gerade nicht sehen, doch hier sehen wir es auch, nämlich, dass wir aggregieren wollen, aber nicht einfach über alle Zeilen einer Tabelle oder alle Zeilen, die sich gemäß Where-Bedingungen qualifizieren, sondern gruppenweise. Ja, über alle Zeilen hinweg, entweder einer gesamten Tabelle oder eines Join-Ergebnisses oder wie auch immer. Und alle, die sich dann nach jeweils vorhandener, sofern die vorhanden ist, Where-Klausel qualifizieren, wollen wir nicht über alle aggregieren, die Summe, den Durchschnitt, was auch immer, irgendeiner Spalte berechnen, sondern wir wollen die vorher partitionieren, also Gruppen bilden. So wie hier, worum ging es da? Wir suchen Studenten. Und ihre Ergebnisse für irgendwelche Aufgaben, nicht nur Hausaufgaben. Wir wollen Vor- und Nachnamen uns anzeigen lassen und aber nur von solchen Studierenden, die mindestens 18 Punkte bisher in den abgegebenen Aufgaben erreicht haben. Na, dazu müssen wir Punkte für einzelne Resultate, Zeilen aufsummieren, aber nicht über alle Resultatezeilen hinweg, sondern jeweils nur für diejenigen, die sich auf denselben Studierenden beziehen. Ja, deswegen gruppieren wir nach Student-ID. Und also die Diskussion, erste, zweite Lösung war hier eine andere. Nehmen wir die zweite Anfrage, das ist die geschicktere Formulierung. Also wir rechnen den Join zwischen Studierenden und Resultaten, weil in den Resultaten die Punkte drinstehen und in den Studierenden die Vor- und Nachnamen und die wollen wir ja am Ende sehen. Das ist die Join-Bedingung und wir gruppieren nach Studierenden, also nach Student-ID, Matrikelnummer. Wir müssen auch nach Vor- und Nachnamen mitgruppieren, hatten wir darüber gesprochen letzte Woche, damit wir die auch ausgeben können, diese Attribute. Und das Entscheidende ist hier unten, wir bilden dann gruppenweise die Punktesumme, also pro Studierendem, summieren wir die erreichten Punkte auf und prüfen, ob das mindestens 18 waren. Und wenn ja, dann wollen wir den Vor- und Nachnamen dieser Studierenden sehen. Okay, also, so weit waren wir gekommen. Wir wollen heute SQL im ersten Durchgang, was die Anfragefunktionen betrifft, abschließen übrigens. Ja, also ab, sagen wir heute Dienstag und diese Woche Donnerstag haben wir einen Termin, ja, also ab Donnerstag beschäftigen wir uns dann zunächst mal mit der Relationenalgebra. So, wir haben jetzt hier auf dieser Folie eine weitere mögliche Formulierung für eine Anfrage, die wir schon ganz oft betrachtet haben, nämlich wer hat das beste Ergebnis für die Hausaufgabe 1 erzielt, also wer hat die meisten Punkte tatsächlich bekommen. Haben wir schon ganz viele Lösungen für gesehen, mit Differenz zum Beispiel, derjenige, der die meisten Punkte hat, ist derjenige oder diejenige, für die es keinen anderen gibt, der mehr Punkte bekommen hat und diverse andere Formulierungen haben wir auch schon gesehen. Hier sehen wir jetzt eine, wo wir in dieser Unteranfrage, wir sind wieder bei dem Thema, was wir eben hatten, das ist eine nicht korrelierte Unteranfrage, da ist keine Referenz auf die Variablen R oder S enthalten in diesem geschachtelten Query-Block. Diese Unteranfrage berechnet erstmal für die Hausaufgabe 1, es geht ja nur um eine Aufgabe im Moment, was ist denn die maximal erreichte Punktzahl? Also wir nehmen die Results-Tabelle, und sagen, wir wollen die maximal erreichte Punktzahl, aber nicht für über alle Aufgaben hinweg, sondern nur für die Einträge, die sich auf die Hausaufgabe 1 beziehen. Dann wissen wir, es wurden maximal, was auch immer, 10, 11, 9 Punkte erreicht. Wir wissen aber noch nicht von wem. Und um das rauszukriegen, sagen wir jetzt, okay, dann berechnen wir den Join zwischen den Studenten und ihren Resultaten. Das ist wieder die Join-Bedingung, die hier steht. Und wir sind nur an Resultaten für die Hausaufgabe 1 nach wie vor interessiert. Das steht da nochmal. Und dann haben wir also für jede Studierende ihre Resultate für die Hausaufgabe oder ihr Resultat für die Hausaufgabe 1. Und das steht da drin, ja, in dem Join-Tupel an der Stelle oder in der Spalte, wo die Punktzahl steht. Das ist die erreichte Punktzahl dieses oder dieser Studierenden für die Hausaufgabe 1. Und die vergleichen wir jetzt mit der maximal erreichten Punktzahl. Und wenn das genau dieselbe ist, dann haben wir einen Treffer. Ja, es kann natürlich mehrere geben, die alle 9, 10, 11, was auch immer die höchste Punktzahl ist, erreicht haben. Dann sind das nachher alles Treffer, aber wir kriegen das so raus. Also diese Anfrage funktioniert so. Wir gucken erstmal in der Datenbank nach, was ist denn die maximale Punktzahl? Und danach gucken wir, wer hat die erreicht. Ja, das geht nur dann, oder na, nur dann stimmt auch nicht, hätten wir auch anders machen können, aber das geht insbesondere dann, wenn wir diese Aggregationsfunktion haben. Bestimme das Maximum. Den größten Wert in irgendeiner Spalte nach irgendwelchen Selektionen in dem Beispiel. Okay, so funktioniert das. Warum dürfen wir das überhaupt so hinschreiben? Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen picky sind und Type-Checker spielen oder Parser, der diese Query analysieren soll, so wie ich das vorher auch angedeutet habe, dann steht hier ein Gleichheitszeichen. Ja, also Vergleich auf gleiche Werte. Dann sagt jeder, okay, wenn ich zwei Werte miteinander vergleichen soll, dann ist die Minimalvoraussetzung, damit das überhaupt syntaktisch korrekt ist, rechts und links muss der gleiche Typ von Expression im Allgemeinen stehen. Ja, auf der linken Seite steht einfach eine Referenz auf einen Attributwert, nämlich r.points. Jetzt kann ich nachgucken in der Definition der Results-Tabelle, welchen Datentyp hat denn die Spalte Points? Und dann finde ich, das ist Integer oder sowas. Ja, also wird hier, so wie vorher schon mal angedeutet, ein Integer über den Gleichheitsoperator mit einem anderen Ausdruck verglichen. Dann muss ganz offensichtlich auf der anderen Seite, jetzt kommt es darauf an, wie genau wir da sind, entweder muss da auch ein Integer oder zumindest ein Zahlenwert stehen, damit das funktionieren kann. Ja, ich kann ja nicht einen Zahlenwert mit einem String oder irgendwas vergleichen. Ja, da kommt immer false raus. Eigentlich kommt schon immer ein Typfehler dabei raus. Jedenfalls dann, wenn SQL eine einigermaßen streng typisierte Sprache ist, was sie im Prinzip ist. So, im Prinzip. So, auf der rechten Seite steht aber ein solcher Nested Query Block. Und wir hatten irgendwann mal, oder ich hatte das ganz am Anfang gesagt, einer der großen Vorteile von relationalen Datenbanksprachen ist, wir stecken Relationen rein, oder Tabellen, wenn wir SQL sprechen, und es kommen immer Relationen oder Tabellen raus. Das heißt, vom Typ steht auf der rechten Seite dieses Gleichheitszeichen eine Tabelle, eine SQL-Tabelle oder eine Relation, wenn Sie wollen. Was ist das? Naja, eine Tabelle ist eine Menge von Zeilen, die jeweils eine Menge von Spalten haben, wo dann am Ende irgendwelche Werte drinstehen. In diesem konkreten Fall kommt da auch eine Tabelle raus, die sieht so aus. Ja, ich male die mal hier hin. Eine Tabelle hat immer ein Schema oder eine Spaltenüberschrift. In dem Fall steht da nur eine Spalte, weil hier in der Select-Klausel nur ein Eintrag, nur eine Expression steht, nämlich Max Points. Das ist jetzt so ein berechneter Wert, wo ich mal gesagt habe, naja, da weiß man nie so genau, was das System dem dann für einen Spaltennamen zuordnet. Deswegen schreibe ich hier einfach mal hin, Expression 1 heißt vielleicht diese Spalte. Vielleicht heißt sie auch Max, Klammer auf, Points, Klammer zu. Kommt auf das jeweilige System an. Wie auch immer. Entscheidend ist eine Spalte. So, und dann wird da bestimmt die maximale Punktzahl für die Hausaufgabe 1. Jetzt können wir in zweierlei Hinsicht argumentieren. Eine sozusagen inhaltliche Argumentation lautet, naja, es gibt natürlich nur eine Hausaufgabe 1. Und deswegen gibt es auch für diese Hausaufgabe 1 nur ein Maximum der erreichten Punkte. Also hat diese Tabelle, die ich da angefangen habe hinzumalen, auch garantiert nur eine Zeile. Sie hat nur eine Spalte, weil in der Select-Klausel nur ein Ausdruck steht. Und sie hat auch nur eine Zeile, weil da nur ein Maximum herauskommen kann. Die formalere Argumentation würde lauten, naja, in der Select-Klausel steht eine Aggregationsfunktion und sonst nichts. Ja, und eine Aggregationsfunktion hat ja gerade die Eigenschaft, die nimmt beliebig viele Werte als Input und generiert nur einen. Also kommt auch aus diesem Argument raus, diese Ergebnistabelle hat also, ich schreibe es mal drüber, eine Spalte und hat auch nur eine Zeile und da steht diese Punktzahl von mir aus 9 drin. Ja, aber strukturell und vom Typ her ist das zunächst mal eine Tabelle, von der wir wissen, die hat nur eine Spalte und auch nur eine Zeile. Ja, und dann sagt SQL, das habe ich auch letzte Woche erklärt, dann dürfen wir hier auch gleich oder ungleich oder größer, kleiner, was auch immer, zwischen einem Wert und einer Unteranfrage hinschreiben, wenn garantiert ist, aus dieser Unteranfrage kommt höchstens eine Zeile raus. Ja, und wenn da auf der linken Seite dann auch ein einzelner Wert steht, dann muss diese eine Zeile natürlich auch nur eine Spalte haben. Und SQL macht sozusagen automatisch diese Typkonvertierung. Aus der Tabelle, die nur eine Zeile enthält, die nur eine Spalte enthält, die einen Integer enthält, macht SQL sozusagen automatisch mit Typkonvertierung diesen einen Integer. Und deswegen kann ich diese Punktzahl hier mit dieser 9, die da innen drinne, in der Zeile, in der Spalte, in der Tabelle steht, direkt vergleichen auf Gleichheit. Ja, das war jetzt sehr picky, dieser kleine Ausflug ins Typsystem und so. Macht aber klar, warum hier unten drunter steht, dass ich das überhaupt darf, dass ich das überhaupt so hinschreiben darf. Also der Punkt ist hier, darf da wirklich genau dieses Gleichheitszeichen stehen? Oder müsste da nicht ist gleich any oder ist gleich all oder irgendwie sowas stehen? Oder in, ja, könnte auch stehen, ist ja dasselbe wie ist gleich any. Okay, also das war dieser Punkt. Das heißt, wir dürfen Unteranfragen, die nur Aggregationsfunktionen in der Select-Klausel listen, weil dann garantiert ist, es kommt ein Tupel raus und nicht mehrere, die dürfen wir unmittelbar mit solchen Werten vergleichen, ohne any oder all nach dem Vergleichsoperator. Wenn ich jetzt hier nicht nur MaxPoints, sondern von mir aus auch MinPoints hingeschrieben hätte, dann habe ich jetzt zwei Aggregationsfunktionen in der Select-Klausel, dann ist immer noch garantiert, dass nur ein Tupel rauskommt. Aber da stecken jetzt zwei Integer-Werte in zwei Spalten drin. Ja, dann kann ich natürlich so einen Vergleich nicht mehr hinschreiben. Ja, ich vergleiche einen Integer mit einem Tupel, einer Zeile, einer Tabelle, die aus zwei Integern besteht. Das passt dann definitiv nicht mehr vom Typ. Und da findet auch keine automatische, wie auch immer, Typkonvertierung statt, sondern das wäre jetzt ein Typfehler. Was ich allerdings hinschreiben darf, ich darf auch sowas hinschreiben wie, macht jetzt hier wenig Sinn, aber ich könnte es ja trotzdem mal hinschreiben, das ist dann zumindest typkorrekt. Wenn ich jetzt diese Punktzahl aus dem Results-Tupel hier zweimal hinschreibe oder irgendwelche zwei Integers und die dann mit Gleichheitszeichen mit dem Ergebnis dieser erweiterten Unteranfrage vergleiche, dann geht das wieder. Also ich darf für die C-Java-Sprechweise, ich darf Strukturelemente direkt mit Gleichheitszeichen oder auch mit größer, kleiner vergleichen. Nicht nur einzelne Werte mit diesem arithmetischen Vergleichsoperator, sondern auch Records, würde man in anderen Sprachen sagen, also ganze Tupel oder Zeilen. Dann müssen die natürlich paarweise wieder vom Datentyp zusammenpassen und es müssen genauso viele Komponenten sein und so weiter. Also in diesem Sinne schon mit vernünftiger Typprüfung, aber es geht eben auch mit mehreren Komponenten. Okay, zweite a priori erstmal überraschende Stelle, an der solche Unteranfragen stehen dürfen, in der Select-Klausel. Das haben wir, wenn ich mich nicht irre, bislang noch nie gesehen. Also in der Where-Klausel hatten wir Unteranfragen, in der From-Klausel hatten wir Unteranfragen und ich habe es wahrscheinlich mal gesagt, die dürfen auch in der Select-Klausel stehen, aber gesehen haben wir es noch nicht und es hatte auch einen Grund. Weil in der Select-Klausel geben wir ja die Spalten an, die entweder so, wie sie aus irgendwie dem Rest des Ausdrucks herauskommen, im Ergebnis angezeigt werden sollen, dann sind das einfach Namen von Spalten. Oder wir schreiben im Allgemeineren da irgendwelche Ausdrücke hin, wie zum Beispiel, Studenten haben kein Gehalt, aber wenn sie eins hätten, dann könnte ich auch hinschreiben, Komma, Gehalt mal 13. Also das Gehalt mal 13, vorausgesetzt, Studenten hätten diese Spalte Gehalt, haben sie ja nicht. Ja? Aber wie auch immer, soll nur heißen, da dürfen jetzt auch solche Ausdrücke stehen. Ja, irgendwelche Berechnungen numerischer Art oder Substring-Berechnungen oder da dürfen auch einfach Konstante stehen, 1, dann wird halt eine weitere Spalte im Ergebnis angezeigt, wo bei jedem Datensatz eine 1 drin steht. Okay, kann vielleicht sinnvoll sein. Und es darf auch eine geschachtelte Unteranfrage stehen, aber wieder nur mit der Einschränkung, die darf jetzt nur eine Zeile liefern, und auch nur einen Wert, also nur eine Spalte. Ja, also eine Select-from-where-Anfrage, die genau einen Ausdruck in der Select-Klausel hat, hier Summe der Punkte, aber es könnte irgendein Ausdruck sein, und von der ich auch sicher sein kann, dass sie nur ein Tupel, eine Zeile im Ergebnis liefert, die darf ich auch in die Select-Klausel hinschreiben. Ja, dann findet dieselbe implizite Typkonvertierung statt. Ja, diese Anfrage berechnet eine Tabelle, die hat nur eine Spalte, weil hier nur ein Ausdruck steht, und die hat auch nur eine Zeile, weil ja nur eine Aggregationsfunktion drin steht, die garantiert nur ein Ergebnis liefert. Und dann macht SQL wieder genau das Gleiche. Aus dieser Tabelle mit einer Zeile, einer Spalte, wo diese Summe drin steht, macht sie diese Summe und wirft die äußere Struktur weg. Das heißt, hier steht nach dieser Typkonvertierung genauso ein einzelner, in dem Fall Integer-Wert, so wie hier ein String-Wert und da auch ein anderer String-Wert steht. Deswegen darf ich solche SQL-Anfragen, die garantiert nur eine Zeile, eine Spalte liefern, auch in die Select-Klausel reinschreiben. Ah, gute Frage. Okay, die Frage war, ich wiederhole es nochmal, wenn ich dem Ergebnis dieser Anfrage jetzt mit ASX einen Namen gebe, ist es dann so eine Variable, die in diesem Scope, zum Beispiel in der Where-Klausel, die jetzt hier nicht vorhanden, also hier in einer Where-Klausel hier an dieser Stelle, so interpretiere ich sie, dürfte ich die da auch ansprechen? Antwort, nein, dürfen sie nicht. Das ist natürlich auch eine geschachtelte Unteranfrage. Ich kann die auch so einkästeln, das ist ein geschachtelter Query-Block, der tritt mit oder ohne ASX in der Select-Klausel eines umgebenden Query-Blocks auf. Der macht auch einen eigenen Query-Block auf. Also auch diese Select-from-where-Anfrage dürfte jetzt in where oder wo auch immer noch weitere geschachtelte Blöcke enthalten. Und die wären, so wie wir es kennen, darin auch geschachtelt mit der bekannten Scoping-Regel. Der Scope dieser umrandeten Unteranfrage ist aber sozusagen untergeordnet zu dem umgebenden Block. Und wenn ich jetzt hier eine Where-Klausel ergänzen würde, hier, und ich würde jetzt sowas schreiben, Where x größer 5, dann gibt es einen Fehler, weil ich versuche, aus einem umgebenden Query-Block auf eine Variable eines inneren Blocks zuzugreifen. Und das lässt ja keine blockstrukturierte Programmiersprache zu. Also es geht immer nur von außen nach innen, kann ich referenzieren, aber nicht umgekehrt. Gut, also solche Unteranfragen, die nur Aggregationsfunktionen liefern, Listen in der Select-Klausel, die liefern garantiert nur eine Ergebniszeile und deswegen können sie an manchen Stellen verwendet werden, wo andere allgemeine Unteranfragen nicht verwendet werden dürfen. Das ist übrigens eine Prüfung, die natürlich nur zur Laufzeit stattfinden kann. Also der SQL-Parser weiß, in der Select-Klausel dürfen Select-from-where-Blöcke auftreten. Der Parser weiß auch, dass es nur zulässig, wenn da garantiert nur ein Wert rauskommt. Ob da tatsächlich zur Laufzeit nur ein Wert rauskommt oder nicht, das weiß er aber nicht. Ja, bei dem bei der Summe von Punkten könnte er es wissen, aber das fragt er sich sozusagen nicht. Ja, also ich dürfte hier auch hinschreiben, select points, bla 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 bla. Da wird mir der Parser noch nicht auf die Finger klopfen. Das Laufzeit, wenn ich die da laufen lasse, die Query, dann fliegt sie mir um die Ohren. Dann entsteht zur Laufzeit der quasi der Typfehler. Ja, da heißt dann nicht Typfehler, sondern da kommt irgendeine Fehlermeldung, dass aus dieser Query aber mehr als eine Zeile sich qualifiziert und dass es deswegen nicht zulässig ist. Ja, entsteht dann zur Laufzeit, weil im Allgemeinen das SQL-System das nicht garantieren kann oder der Parser staatlich nicht garantieren kann. Wenn hier tatsächlich nur solche Aggregationsfunktionen stehen, dann könnte der Parser das schon wissen. Das ist also sicher, auch für uns. Ich kann aber auch was anderes da hinschreiben, zum Beispiel, wenn ich hier eine Selektion mit Gleichheitsbedingungen auf den Schlüsselattributen habe, dann weiß ich ja auch, da qualifiziert sich höchstens einer. Ich weiß das. Das SQL-System, gut, wenn es ein definierter Schlüssel ist, könnte man argumentieren, könntest du es auch noch wissen, aber ganz so schlau ist der Parser oder das Typsystem von SQL dann eben nicht. So, was kann man noch alles mit Aggregationsfunktionen anstellen? Man könnte auf die Idee kommen, zum Beispiel so wie bei dieser Anfrage, wir suchen die durchschnittliche Anzahl von Hausaufgabenpunkten, die die Studierenden erreicht haben. Dazu müssen wir zunächst pro Studierendem über alle Hausaufgaben hinweg die Summe bestimmen, weil wir ja nicht für eine bestimmte, sondern für alle Hausaufgaben die durchschnittlich erreichte Punkte-Summe bestimmen wollen. Also müssen wir erstmal die Summe bestimmen und dann müssen wir auch noch einen Durchschnitt dieser Punkte-Summen über alle Studierenden hinweg berechnen. Das heißt, es klingt irgendwie so, wir müssen zweimal hintereinander aggregieren. Ja, am Anfang irgendwo auf den Folien, wo wir Aggregationsfunktionen eingeführt haben, da stand, dass man die nicht schachteln kann. Also man kann nicht das Ergebnis einer Aggregationsfunktion in eine andere Aggregationsfunktion als Argument reinstecken. Also so irgendwie eine direkte Formulierung berechnet den Durchschnitt der Summen der Punkte und das ist ein Klammerausdruck, das geht nicht. Das macht auch keinen Sinn, weil aus der Summe von Punkten nur noch eine Zahl rauskommt und dann den Durchschnitt zu berechnen, das ist pointless, da passiert ja nichts mehr. Wir müssen das also tatsächlich in zwei Schritten machen, so wie ich es auch erläutert habe. Ja, wir wollen ja die Summe der erreichten Hausaufgabenpunkte studierendenweise bilden. Dann haben wir immer noch viele solche Summen und von diesen vielen Summen wollen wir dann den Durchschnitt bestimmen. Ja, deswegen machen wir das in zwei Schritten und da gibt es natürlich wie immer in SQL mehrere, zum Teil viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Wir machen es hier auf dieser Folie mit einer Schachtelung in der From-Klausel, also wirklich nacheinander zwei verschiedene SQL-Queries ausführen. Ja, das ist jetzt so wie in der Arithmetik. 3 plus 4, Klammer drum, das rechnen wir erstmal aus und was immer da mal rauskommt, das rechnen wir dann mal 7 oder so. Ja, und so machen wir es hier auch. 1, select from where, was immer da rauskommt, Klammer drum und das ist dann der Input zum nächsten select from, in dem Fall ohne where. Was macht die innere Anfrage? Da wollen wir studierendenweise die Punktesumme für die Hausaufgaben bestimmen. Studierendenweise, nicht über alle. Also müssen wir gruppieren. Nach Studierenden die Hausaufgabenergebnisse gruppieren und dann die jeweilige Studierenden-ID und die Punktesumme uns anzeigen lassen. Dann kommt aus dieser inneren Anfrage sozusagen diese Zwischenergebnistabelle, die hier unten links abgedruckt ist, die kommt da raus. Ja, pro Student kommt die Summe der in allen Hausaufgaben erreichten Punkte raus. Ja, und das haben wir hier hinten steht, das Ergebnis nennen wir X oder AsX, deswegen heißt diese Zwischenergebnistabelle hier X. Die sehen wir natürlich nie, wenn wir diese Anfrage so laufen lassen, wie sie da oben steht, aber das ist sozusagen der Zwischenschritt. Und auf diesen Zwischenschritt, so wie ich eben gesagt habe, Klammer drum, das ist jetzt der Input zu der nächsten Query von dieser Tabelle, berechnen wir jetzt select average x.homeworkpoints von dieser Tabelle aus die Maus. Also nehmen wir diese Tabelle und berechnen jetzt den Durchschnitt der Werte in dieser Spalte und das gibt uns dann dieses hier dargestellte Ergebnis. Eigentlich ganz einfach. Ja, also man kann schon mehrere Aggregationsfunktionen hintereinander anwenden, aber nicht direkt hintereinander. Das macht auch keinen Sinn, weil die erste, die innerste ja schon nur noch ein Ergebnis liefert. Es sei denn, wir berechnen das mehrfach zum Beispiel über Q-Bei. Ja, und dann macht es wiederum Sinn, anschließend nochmal zu aggregieren. Aber das kann man auch tatsächlich in SQL nur in diesen zwei Schritten auf die eine oder andere Art hinschreiben. Hier steht eine andere Art. Ist es das? Nee. Ist eine andere Query. Dann kommt dazu noch eine andere Art, das aufzuschreiben, glaube ich. Also zweites Beispiel. Wer hat das jetzt nicht den Durchschnitt aller erreichten Hausaufgabenpunkte, sondern wir wollen wissen, wer hat das beste Hausaufgabenergebnis erzielt. Also wieder studierendenweise die Summe der Hausaufgabenpunkte und dann wollen wir wissen, wer hat die meisten. Also nicht den Durchschnitt, sondern das Maximum. Je nachdem, wie man es hinschreibt, wird das jetzt ein bisschen anders aussehen. Das ist eine Möglichkeit, das hinzuschreiben. Wir wollen am Ende wissen, wie diese Person heißt, also nicht nur die ID, deswegen brauchen wir den Join hier unten, greifen auf die beiden Tabellen zu, das ist die Join-Bedingung. Hier steht, dass wir nur Hausaufgaben betrachten bei den Resultaten und keine anderen Ergebnisse. Wir gruppieren dann wieder nach Studierendem plus Vor- und Nachname, damit wir den auch anzeigen können. Wir bilden diese Punktesumme pro Studierendem und prüfen, ob die größer gleich alle erreichten Punktesummen. Diese Punktesummen haben wir eben auf der vorherigen Folie auch gerade bestimmt. Ja, pro Studierendem und Hausaufgaben dieses Studierenden wird die Summe der Punkte bestimmt. Also für jeden Studierenden steht hier ein Eintrag im Ergebnis dieser Tabelle, die da zwischen den Klammern berechnet wird. Und da steht für jeden Studierenden eben die Summe der in Hausaufgaben erreichten Punkte drin. Und jetzt suchen wir denjenigen Studierenden, dessen eigene Punktesumme größer gleich alle erreichten Punktesummen ist. Das ist wieder gerade die Bestimmung des Maximums. Ja, also die größte Punktesumme oder die maximale ist die, für die alle anderen höchstens genauso groß sind. Und von denen lassen wir uns dann die Ergebnisse anzeigen. Die Punktesumme dieses gesuchten oder dieser gesuchten Studierenden, die haben wir hier schon mal berechnet für diese für diesen Vergleich in der Having-Klausel und hier oben steht derselbe Ausdruck nochmal, weil wir das ja auch im Ergebnis sehen wollen, wie viele Punkte hat diese Person denn tatsächlich erreicht. Okay, also Aggregationen. Es gibt dann in der Folge, erst noch diese Folie, das ist genau dieselbe Berechnung jetzt nur nochmal anders hingeschrieben. Wir definieren, also hier hatten wir so eine Unteranfrage, das war eine nicht korrelierte Unteranfragen, hatte ich, als wir das damals besprochen haben, schon mal gesagt, können wir uns vorstellen, bevor die Auswertung des umgebenden Query-Blocks beginnt, wird einmal diese nicht korrelierte Unteranfrage ausgerechnet und dann wird die verwendet in der umgebenden. Ja, die hängt ja nicht von dem gerade betrachteten Zeilenpaar von Studenten und Resultaten in der umgebenden Query ab, weil ja keine Korrelation formuliert ist, also können wir die einmal vorab bestimmen. Dann wissen wir für jeden Studenten, wie ist die Punktesumme für die Hausaufgaben. Genauso als stünde das irgendwo in der Datenbank. Ja, und dann können wir den Rest der Anfrage berechnen und so ähnlich formulieren wir das hier auch. Wir sagen, das steht zwar nicht in der Datenbank, wie viele Punkte hat jeder Studierende für die Hausaufgaben bekommen. Wir können es aber berechnen und wir können so tun, als stünde es in der Datenbank. So tun, als stünde es in der Datenbank, da kommen wir in ein paar Wochen nochmal drauf zurück, sind diese sogenannten Views oder Sichten. Für heute merken wir uns, das ist sowas wie berechnete Datenbanktabellen. Ja, wenn ich so ein Create-View-Statement ausgeführt habe, dann sieht es für mich, für nachfolgende Anfragen, zum Beispiel für diese hier, so aus, als gäbe es eine weitere Tabelle in der Datenbank, die Homework Totals heißt, so wie ich sie hier genannt habe. Die ist aber nicht gespeichert. Die Zeilen sind nicht gespeichert in der Datenbank, sondern in der Datenbank ist nur die Berechnungsvorschrift gespeichert, das, was hier auf dieses Schlüsselwort as folgt, also dieses Select from Where Group By. Das ist in der Datenbank gespeichert. Und wann immer jemand auf diese Tabelle in Gänsefüßchen, auf diese View Homework Totals zugreift und die Zeilen lesen will, dann werden die halt schnell on the fly berechnet mit dieser Vorschrift, die das Datenbanksystem kennt. Wir hatten schon irgendwo anders statt Create View, ich streiche es mal hier durch, obwohl es natürlich da korrekt ist, wir hatten schon irgendwo dieses With Statement gesehen. With Homework Totals as bla 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 und dann kommt ein Select. Und dann hatte ich gesagt, das ist sowas wie in Haskell die Let-Klausel oder in anderen funktionalen Sprachen oder sowas, wie wir das alle aus der Mathematik kennen, sei Homework Totals diese SQL-Anfrage. Und dann schreibe ich hier einfach Homework Totals hin und wir können uns vorstellen, dass das SQL-System hergeht und sagt, Homework Totals, das ist gar keine Tabelle, also schmeiße ich das weg und das, was ich jetzt hier in Klammern geschrieben habe, das füge ich einfach an dieser Stelle rein syntaktisch textuell ein. Und dann führe ich das aus, was da steht. Ja, so können wir uns das vorstellen. Hat genau den Effekt. Ja, an dieser Stelle dürfen Tabellennamen stehen, wie Students. Es dürfen auch View-Namen stehen. Und wir stellen uns vor, dann wird einfach die Definition dieser View hier eingesetzt. Und dann steht halt from Students, Klammer auf und so weiter, Klammer zu, H. Das kennen wir ja schon. In der From-Klausel dürfen geklammerte Select-Firmware-Ausdrücke stehen. Und was das bedeutet, wissen wir auch. Die werden halt ausgeführt und das Ergebnis wird dann weiterverwendet. Und so ist es hier auch. Nur, und der Unterschied zwischen With und CreateView ist, With gilt für diese eine Anfrage. Das ist also lokal in dem Programm oder in der Session interaktiv am Bildschirm, wo ich jetzt halt dieses Select-Firmware definiere. Hat also eine begrenzte Lebensdauer, diese Definition. Und CreateView hat eine unbegrenzte Lebensdauer, weil das wird in der Datenbank gespeichert, diese View-Definition. Und dann kann ich in 3 Wochen immer noch kommen und das wieder ansprechen und die Datenbank kennt das noch. Okay. Gut. War also genau dasselbe. Jetzt kommen noch ein, angefangen hatte ich anders eben, als ich dann die Folie geblättert habe. Und zwar Aggregationsfunktionen haben wir jetzt 2 Ausprägungen gesehen. Ich wende eine Aggregation auf eine Tabelle oder ein Zwischenergebnis an und aus ganz vielen Zeilen wird eine einzige. Ja, weil aus ganz vielen Werten ein einziger Wert berechnet wird. Minimum, Maximum, Durchschnitt, Summe oder Anzahl, Count. Und dann haben wir gesehen, wenn ich Group By verwende, dann kann ich auf kleinere Einheiten aggregieren. Ich kann eine große Menge von Zeilen partitionieren in viele kleinere Mengen von Zeilen und dann pro Partition Aggregationen anwenden. Ja, dann habe ich ein Select Firmware mit Group By und dann wirken die Aggregationsfunktionen in der Select-Klausel nur noch auf die einzelne Gruppe und nicht auf die ganze Tabelle. Es gibt noch eine weitere Stufe, wo ich Aggregationsfunktionen mit sogenannten Window-Queries auf jedem Tupel einer Input-Tabelle anwenden kann. Das ist kurz angesprochen auf den Folien, die in der Folge dann gleich ausgeblendet sind in meiner Präsentation, wo es nämlich um sogenannte OLAP-Funktionen geht. Ich schreibe es mal hier hin. Rot auf Schwarz kann man auch lesen, oder? Ja, OLAP. OLAP steht für Online Analytical Processing. Das sind solche Analytics-Queries, wo wir also viel zum Beispiel statistische Auswertungen machen. Deswegen spielen da Aggregationsfunktionen auch eine große Rolle. Und da gibt es die sogenannten SQL Window Queries. Also es gibt eine Funktionalität in SQL, bei der ich bei jeder Anwendung einer Aggregationsfunktion das Window, also die Menge der Zeilen, über die aggregiert wird, explizit mit angeben kann. Die Syntax sieht dann ungefähr so aus, dass ich sowas habe wie irgendeine Aggregationsfunktion und dann steht da nicht einfach eine Zeile, auf die das angewendet wird, sondern ist die Syntax? Ich glaube, die Zeile steht auch hier. Die Spalte, also zum Beispiel Durchschnitt der Punkte. Und dann kommt aber hinten dran eine Spezifikation, sorry, das war die Klammer, hier steht drin, über was aggregiert wird. Und hier steht dann over, Punkt, 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 und dieses Punkt, Punkt, Punkt definiert dieses Fenster. Also den Ausschnitt der Zeilen der Argumenttabelle von diesem ganzen Statement, über das die Aggregationsfunktion laufen soll. Ich zeige Ihnen das ein andermal, habe ich jetzt nicht vorbereitet. Wie gesagt, gleich in ein paar Folien sehen Sie dann hier unten einen Sprung, einen relativ großen Sprung der Seitennummern. Da sind ein paar Folien in Ihren Unterlagen drin, die ich jetzt nicht diskutieren will an dieser Stelle, wo es um solche OLAP-Funktionalität von SQL geht. Wenn es mir gelingt, in Anbetracht der vielen Feiertage schnell genug voranzukommen, dann kommen wir da später nochmal drauf zurück. Und sonst machen wir es vielleicht ausschnittweise nur in den Übungen. Wie auch immer. Also heute gehen wir jedenfalls nicht weiter drauf ein. Es gibt dann noch ein paar Funktionalitäten in SQL, zum Beispiel solche Conditional Expressions, die nützlich sind, wenn man praktische Probleme lösen will, die für, sagen wir mal, die grundsätzliche SQL-Funktionalität jetzt keine besonders entscheidende Rolle spielen. Ich glaube, da ist hier auch ein Beispiel, genau. Das wäre eine Anwendung. Wir hatten gesehen in dieser Results-Tabelle, da waren die Spalten Category, Exercise Number und Points und Student ID natürlich. Ja. Also wer hat für welche Aufgabe wie viele Punkte bekommen und welche Aufgabe war über Category, Exercise Number spezifiziert, die auch zusammen die Exercises eindeutig identifizieren. Und Category, das war sowas Kryptisches wie H, M oder F. Ja, einfach damit das da kurz und prägnant drinne steht, kann sich aber keiner so wirklich merken, was das bedeuten soll. H stand für Homeworks, also für Übungsaufgaben, M für Midterm Exam, also wenn man so in der Mitte des Semesters eine Zwischenklausur schreibt, und F war das Final Exam, also die Klausur am Ende, so wie bei uns. Und wenn ich jetzt irgendwie Daten ausgebe und mir anzeigen lasse, dann könnte es ja sein, wird in vielen realen Anwendungen so sein, dass, egal welche kryptische Codierung die Datenbank aus welchen Gründen auch immer gewählt hat, wenn ich es dem Benutzer anzeigen will oder auf Papier ausdrucken oder so, dann will ich irgendwie was Sprechendes da stehen haben. Ja, und dafür kann man, das ist ein Anwendungsfall, so ein Case-Statement natürlich gut verwenden. Also das ist ein Case-Statement, wie Sie das alle aus Programmiersprachen kennen. Ja, wie sieht ein Case-Statement aus? Case, and, und zwischendrin kommen jetzt mehrere Angaben der Art, wenn diese Bedingung erfüllt, dann macht das, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann macht das, wenn jene erfüllt ist, dann macht das, und wenn keine von den vorherigen erfüllt ist, dann macht noch was anderes. Ja, so funktioniert es ja auch. Also, das heißt Case when, und dann kommt hier irgendeine Bedingung. In diesen Beispielen ist die Bedingung immer von der Form Category gleich irgendeine dieser kryptischen Konstanten. Und dann mach Folgendes, dann nimm einfach diesen Wert, wenn da H drin steht, dann gib Homework aus, wenn da M drin steht, dann gib Midterm Exam aus und so weiter. Und wenn keins von denen da drin steht, was eigentlich nach unserer Definition nicht vorkommen soll, dann schreib rein, weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Unknown Category. Also das ist jetzt ein Case Statement, oder eigentlich muss man sagen eine Case Expression, also weil es ja ein Ausdruck ist. Ja, also Select von Case bis End vor dem Komma, das muss eine Expression sein, die einen Basisdatentyp als Ergebnis liefert. In dem Fall liefert sie auf jeden Fall einen String und sie liefert auch immer nur einen String, aber einen von in diesem Fall vier möglichen. Und welchen, das hängt eben an dieser Case-Logik. Wenn in diesem Attribut das drinsteht, dann liefert sie das und so weiter. Also eine Case-Expression, wie man sie aus vielen anderen Sprachen auch kennt. Kann man gut für sowas unter anderem verwenden. Ja, kann man auch zum Beispiel verwenden, wenn es nicht um die Category geht, die ja Teil des Schlüssels und damit keinen Nullwert enthalten darf. Wenn es jetzt um irgendein anderes Attribut geht, wo ein Nullwert drinne stehen kann. Ja, und ich will den Wert dieser Spalte in den Ergebniszeilen dem Benutzer anzeigen. Und ich will verhindern, dass da so in eckigen Klammern oder wie auch immer Null drin steht in der Anzeige für den Benutzer. sondern, keine Ahnung, wenn es bei den Studenten hatten wir, glaube ich, so ein E-Mail-Attribut, was bei einigen Nullwerte enthält. Vielleicht will ich in der Anzeige, dass da nicht null steht, sondern irgendwie in Klammern hat keine E-Mail-Adresse angegeben oder sowas. Ja, dann könnte ich auch so ein Case-Statement verwenden und dann würde ich eben hinschreiben, Case when E-Mail is not null, then E-Mail. Also wenn da ein Nicht-Null-Wert drinsteht, dann gib den Wert, der drinsteht, aus. Else, und dann kommt in Klammern, hat keine E-Mail-Adresse angegeben. Ja, und dann kommt eben für diejenigen Zeilen der Studierendentabelle, wo keine E-Mail-Adresse drinsteht, also wo ein Nullwert in dieser Spalte steht, kommt halt dann dieser erklärende String heraus. Das ist, glaube ich, sogar auf der nächsten, ja genau. Also das wäre dann sowas, ja. Case when x is not null, then x else irgendwas anderes. Zum Beispiel der konstante String in Klammern hat keine E-Mail-Adresse angegeben. Dafür, für genau diese Konstruktion, weil die häufig verwendet wird in vielen Anwendungen offensichtlich, gibt es sogar eine extra Schreibweise, eine kompaktere, die nennt sich Coalesce. Das ist so eine eingebaute SQL-Funktion. Da kann ich eine Spalte angeben und einen Ersatzwert, so wie hier unten. Die Spalte heißt E-Mail. Wenn diese E-Mail-Spalte einen definierten Wert enthält, dann kommt genau dieser definierte Wert. Und wenn da Nullwert drinsteht, dann kommt hier in Klammern, hat keine E-Mail-Adresse angegeben oder eben auf der Folie none. Okay, also Spezialfall von Case When. Und die Liste könnte man jetzt beliebig fortsetzen, was es noch alles an nützlichen, praxisrelevanten Funktionen in SQL gibt. Das will ich mir jetzt aber schenken, weil das nicht so wahnsinnig spezifisch für SQL ist. Jede andere Programmiersprache kommt auch mit allen möglichen Convenience-Funktionen daher, die nicht wirklich zum Geist der Sprache beitragen. Und so ist das hier auch gemeint. Okay, eins, das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen und auch verschiedentlich genutzt oder in Beispielen gesehen, aber noch nicht diskutiert. Wir können die Ausgabe sortieren. Eine Tabelle, eine Relation ist eine Menge, es gibt keine definierte Reihenfolge. Wenn ich irgendeine komplizierte Anfrage laufen lasse und dann spuckt mir das System am Bildschirm oder wo auch immer irgendwelche Ergebnisdatensätze in irgendeiner wilden, beliebigen Reihenfolge aus, dann habe ich typischerweise, ich und Sie wahrscheinlich auch, intellektuell Probleme, das Ergebnis zu verstehen und zu erfassen. Ja, da steht hier ein Eintrag vom Studenten X und dann irgendwie 20 Zeilen später steht nochmal ein Eintrag vom Studierenden X. Die hätte ich lieber beisammen. Ich hätte das Ergebnis lieber sortiert. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, das kann man natürlich machen in SQL. Dafür gibt es diese Order-By-Klausel, die ich ganz am Ende von so einem Select from Where und was da sonst noch alles stehen kann, Group by Having, ergänzen kann. Und dann gebe ich hier eben an über Spaltennamen oder auch Namen von Ausdrücken, die ich dann halt vorher hier oben mit Alias definieren muss, Ascending oder Descending auf oder absteigende Sortierreihenfolge. In dieser lexikografischen Reihenfolge soll mein Ergebnis bitteschön sortiert werden, bevor es mir dann angezeigt wird. Na, einfach damit ich einen besseren Überblick habe. Keine Magic, keine Thrills. Alles relativ naheliegend und einfach. Gut, ein paar Bemerkungen sind dennoch angebracht. Manchmal muss man einfach Spalten ergänzen, damit man nach innen dann auch sinnvoll sortieren kann. Okay, das ist ziemlich naheliegend, kommt auch jeder von selber drauf. Eine Bemerkung, die sicherlich angebracht ist, was passiert, wenn irgendwelche Spalten, nach denen hier unten in der Order-By-Klausel sortiert werden soll, Nullwerte enthalten. Dann habe ich so einen undefinierten Wert und das Tupel soll einsortiert werden in Abhängigkeit von dem Wert in dieser undefinierten Spalte. Also stellt sich mir natürlich, wenn ich jetzt diese Sortierung implementieren soll, sofort die Frage, nehmen wir an, jemand hat keinen Vornamen. Ja, es gibt ja Kulturen, da haben Leute einfach einen Namen, Punkt. Ja, und meistens schreiben wir den dann, wenn wir so jemanden finden, als Nachnamen dahin, weil das noch wichtiger ist als der Vorname sozusagen. Und dann steht da Nullwert. Und wenn ich jetzt die Ausgabe sortieren soll, unter anderem nach Vornamen, und jemand hat keinen Vornamen, dann ist die Frage, kommt diese Zeile dann jetzt vor oder nach irgendeiner anderen mit der gleichen Punktzahl, Übungsaufgabennummer und Nachname? Also wie verhält sich bezüglich kleiner Vergleich der Nullwert? Und dann sind wir bei dem Problem mit den Nullwerten, das wir überhaupt haben. Nullwerte, das habe ich bestimmt gesagt, als wir die diskutiert haben, Nullwerte sind von übel. Ja, und Regel 1 heißt, Nullwerte sollen vermieden werden. Regel 2 heißt, und wenn Sie glauben, Sie brauchen Nullwerte, denken Sie an Regel 1, Nullwerte sollen vermieden werden. Und Regel 3 heißt, wenn Sie dennoch Nullwerte brauchen, dann seien Sie bitte vorsichtig. Und machen Sie sich klar, wie, in welchem Kontext SQL mit Nullwerten umgeht. Und ein solcher Kontext ist der kleiner Vergleich, wo man sich fragen muss, wie geht SQL damit um? Und die Antwort steht hier, SQL geht damit gar nicht um, der Benutzer muss damit umgehen. Der Benutzer muss nämlich sagen, bei der Order-by-Klausel, ob Nullwerte als kleinste oder als größte betrachtet werden sollen, beziehungsweise ob sie ganz oben oder ganz unten rauskommen in der Sortierreihenfolge. Das steht es hier auf der Folie, ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Na, hier steht es nur ausformuliert, die konkrete Klausel heißt Nulls first oder Nulls last. Na, also im Anschluss an diese Order-by-Klausel hier könnte ich jetzt diese Zeile fortsetzen. In dem Fall, ja doch, bei den Vornamen haben wir ja gerade argumentiert, könnte es Sinn machen, könnte ich jetzt hinschreiben Nulls first oder Nulls last. Und dann werden eben Leute, die keinen Vornamen haben, für die es aber andere mit den gleichen Werten in den übrigen Attributen gibt, halt zuerst oder zuletzt gelistet. Okay. Der letzte Spiegelpunkt, der hier steht, diese Order-by-Klausel, so wie wir das bislang betrachtet haben, ist in dem Sinne reine Kosmetik, als sie sich nur darum kümmert, wie wird mir das Ergebnis angezeigt. In irgendeiner systemgenerierten Reihenfolge, die wahrscheinlich davon abhängt, mit welchem Algorithmus das Ergebnis berechnet wurde, oder in einer wohldefinierten Reihenfolge, die ich eben vorgebe über diese Order-by-Klausel. Der Inhalt des Ergebnisses, wenn ich mal von der Reihenfolge absehe, aber eigentlich ist das Ergebnis ja eine Menge, wo es keine definierte Reihenfolge gibt, dann unterscheidet sich das Ergebnis nicht, ob ich jetzt so oder gar nicht sortiere. Das ist hier gemeint. Mit Order-by ist reine Kosmetik. Ja, die kann allerdings sehr wichtig sein. Wenn ich das Ergebnis nicht vernünftig interpretieren kann ohne diese Sortierung, dann ist es für meine Nutzung des Ergebnisses essentiell, dass ich sortieren kann. Ja, sonst müsste ich das hinterher in irgendeinem anderen Tool machen. Aber das ist hier gemeint. Order-by darf man in diesem Sinne in SQL eigentlich, sage ich jetzt, betont dazu, auch nur sozusagen ganz außen einmal am Ende quasi anwenden. Also wir haben ja geschachtelte Query-Blöcke an allen möglichen Stellen und diese inneren geschachtelten Query-Blöcke dürfen eigentlich auch keine Order-by-Klausel enthalten. Weil das da Zwischenergebnisse wie die sortiert sind, das kann uns ja eigentlich egal sein. Die kriegen wir ja nie zu sehen. Am Ende wollen wir das Ergebnis irgendwie in einer definierten Reihenfolge angezeigt bekommen. Diese Einschränkung mit dem eigentlich muss man blättern. Ob das da, nein, das kommt hier nicht. Also mache ich das separat. Es gibt eine Funktionalität von SQL, wo ich sowas sagen kann wie select irgendwas von mir aus Stern. From einer Tabelle R und dann kommen irgendwelche Bedingungen, where mit oder ohne Group by ist auch egal, order by und dann kommt die gewünschte Sortierreihenfolge und es gibt dann noch eine zusätzliche Klausel, auch in Standard SQL, wo ich sagen kann, fetch first n rows only. Ja, sehr geschwätzig und tut genau das, was es suggeriert. Also ich berechne ein beliebig großes Ergebnis, ich sortiere es nach irgendeinem definierten Kriterium und dann sage ich, ich will aber nur die ersten 10 Ergebniszeilen sehen. Ja, mit klein n gleich 10. Dann, wenn ich das verwende, Also wenn ich diese Klausel hier, diese Fetch-First-Klausel, in Postgres gibt es dafür eine Abkürzung, die heißt Limit N. Das ist genau dasselbe. Fetch First N Rows Only, das ist die Version aus dem SQL-Standard. Die kann auch Postgres. Postgres kann zusätzlich dieses Limit N. Wenn ich das verwende, dann hat es natürlich einen essentiellen Einfluss auf mein Anfrageergebnis. Ja, wenn ich sage, zeig mir die ersten 10 Studierenden nach irgendeinem Kriterium oder nach irgendeinem anderen Kriterium, dann kriege ich halt im Allgemeinen unterschiedliche 10 zu sehen. Das heißt, das macht einen entscheidenden Unterschied dann. Dann ist die Order-by-Klausel keine Kosmetik mehr, sondern im Kontext mit Fetch-First oder Limit hat sie natürlich essentiellen Einfluss auf das Ergebnis. Also das ist die eine Bemerkung. Und die andere Bemerkung ist, so ein SQL mit Fetch-First oder Limit, das darf dann doch in einer Unteranfrage, in einer geschachtelten Unteranfrage stehen. Ja, ein Anwendungskontext, das können Sie ja mal versuchen, damit zu formulieren, wäre sowas wie, zeig mir für jeden Studierenden seine oder ihre Übungsaufgabenabgabe mit den meisten Punkten. Also über alle Aufgaben hinweg, für welche Aufgabe habe ich die meisten Punkte bekommen? Und das will ich für jeden Studierenden sehen. Das ist ein Beispiel für eine Anfrage, die man unter vielen anderen Lösungen auch damit formulieren könnte. Können Sie sich ja mal in der ruhigen Minute über dem Mittagessen oder so, kleiner Scherz, überlegen, wie man das damit vielleicht machen könnte. Okay, diese Funktionalität mit den Show First N Only, die steht hier nicht aufgelistet, die könnte da aber auch stehen. Unter OLAP-Queries oder OLAP-Extensions für irgendwelche Query-Sprachen, also solche Analytics-Formulierungen. Darunter laufen auch die sogenannten Top-K-Anfragen oder Top-N-Anfragen. Ja, das ist genau das mit den Show First N Only. Also nach irgendeinem Kriterium will ich die Ausgabe sortieren und dann will ich mir die besten, die ersten so und so viele nur angucken. Ja, das sind Top-K-Anfragen. Und das ist die SQL-Funktionalität, die es mir erlaubt, Top-N oder Top-K-Anfragen zu formulieren, die jetzt hier nicht explizit erwähnt sind, die ich aber zum Beispiel einfach als zusätzlichen Spiegelpunkt hier ohne weiteres dazu malen könnte. Top-K oder Top-N-Anfragen könnte ich da ergänzen. Ja? So, und das hier, diese Folie, das ist die Teaser-Folie, die einleitende, wo jetzt eine Reihe von Folien fehlen hinterher. Die einige, nicht alles, aber einige dieser Dinge, insbesondere das, was hier blau hervorgehoben ist, diese Windowed Table Functions, ja, da stehen schon wieder Windowed oder Window Queries, wie ich es vorhin mal aufgeschrieben hatte, sind da angesprochen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwann die Zeit habe, Ihnen das noch nachzutragen. Und Ihnen dann doch zu zeigen, für den Augenblick springen wir aber darüber hinweg und beschäftigen uns abschließend, ich glaube, das ist jetzt der letzte Punkt, der kommt für SQL-Anfragen, noch mit diesen rekursiven Anfragen. Rekursive Anfragen hatten wir im Überblick schon mal angesprochen, Sie erinnern sich, das war in dem einleitenden Teil, da hatte ich so einen Abschnitt, wie können denn potenziell überhaupt deklarative Sprachen aussehen? Da haben wir so leicht reingeschaut in die Algebra, die wir uns dann im nächsten Abschnitt genauer zu Gemüte führen. Wir hatten den Relationenkalkül gesehen. Wir hatten auch Datalog gesehen. Das war diese logikorientierte Sprache mit so Herleitungsregeln. Standardbeispiel waren diese Ancestors. Ich habe eine Tabelle, da stehen die Eltern von allen Personen drin. Und jetzt will ich die Vorfahren berechnen, beliebig weit zurück, so viel wie halt Daten in der Datenbank drin sind. Oder ich will von hier nach Stuttgart fahren mit der Bahn und will wissen, was es kostet, wie schnell das geht und so weiter. Wegesuche in Netzen, in Graphen sind so typische Beispiele für rekursive Anfragen. Und ich hatte damals wahrscheinlich schon gesagt, Datalog, sticht aus diesen anderen formalen Sprachen Kalkül und Algebra hervor, weil man in Datalog rekursive Anfragen formulieren kann. In Relationenalgebra oder Relationenkalkül kann man es nicht. Und ich hatte da auch schon gesagt, und in SQL kann man es auch inzwischen. Das ist schon ein bisschen älter. Also für Sie alle ist das immer noch auch schon sehr alt, seit dem 1999er Standard, der in den Lehrbüchern immer SQL 3 heißt, ist diese Funktionalität, rekursive Anfragen in SQL, auch im Standard vorhanden. Bei einzelnen Produkten war es schon vorher. Seit SQL 3 ist es auch im Standard. Und seit, sagen wir mal, gut 10 Jahren ungefähr, kann es auch tatsächlich fast jedes Datenbanksystem. Ja, der Standard ist immer das eine. Und was die Systeme dann wirklich implementieren aus diesem zumindest inzwischen sehr umfangreichen Standard, ist oftmals noch was anderes. Nicht alles wird sofort aus dem Standard wird sofort in jedem Produkt umgesetzt. Rekursive Anfragen können aber mittlerweile die meisten Systeme. Postgres kann es auch. So, und wie funktioniert das? Mit dem eben schon mal kurz angesprochenen With-Statement, wo wir gesagt haben, wir können einen Teil einer Anfrage, so ein Select from Where, also alles, was hier in Klammern steht, dem können wir einen Namen geben. Hier steht Recursive Table, also da steht einfach irgendein Name. Und mit diesem Namen, der so definiert ist, führen wir dann irgendein Select from Where aus, was typischerweise natürlich diesen Namen benutzt, auf diesen Namen zugreift. So weit, so gut, noch überhaupt nichts Besonderes. Besonders wird dieses With-Konstrukt dadurch, dass es jetzt auch rekursiv sein darf, und das wird auch durch so ein Schlüsselwort angedeutet. Also with recursive und dann vergeben wir irgendeinen Namen. Optional können wir, das ist dann wie eine Tabelle oder eine View. Optional, das müssen wir nicht machen, können wir hier auch die Attribute nochmal auflisten, die Spalten. Und dann kommen hier 2 SQL-Statements mit Union All verknüpft. Und jetzt blätter ich mal eine Folie vor, weil da sehen wir sofort, wo kommen diese 2 Statements her und wie sind die zu interpretieren. Das hier oben, das haben wir schon mal gesehen. Ja, deswegen steht hier Flashback. Also als wir damals Datalog, diese auf logischen Inferenzableitungsregeln basierende formale Query-Sprache für Tabellen, für Relationen besprochen haben, da haben wir das schon mal gesehen. Das ist genau dieses Ancestor-Beispiel. Ja, nochmal zur Erläuterung, was ist die Vorstellung? Es gibt eine gespeicherte Datenbanktabelle, die heißt Par wie Parent. Die hat mindestens diese 2 Spalten, 2 Namen von Personen, ein Elternteil und ein Kind. Ja, und ein Eintrag in dieser Tabelle heißt halt, Person A ist Elternteil, Mutter oder Vater der Person C. Okay, so gut, so schlecht. Das ist eine gespeicherte Tabelle. Und die Anfrage, die wir berechnen wollen, und das ist eine Möglichkeit, diese Anfrage zu formulieren, ist, zeig mir alle Vorfahren-Nachfahren-Beziehungen. Steckt ja implizit in dieser gespeicherten Personentabelle drin. Also wenn ich mich hier als Kind reinstecke und die Daten vollständig sind, dann finde ich in dieser Tabelle meine beiden Eltern. Ja, dann habe ich die, dann stecke ich die wieder an der Kindposition in dieselbe Tabelle rein und finde meine 4 Großeltern. Und dann stecke ich die wieder jeden Einzelnen in der Kindposition rein und dann kriege ich meine 8 Urgroßeltern und so weiter. Das mache ich dann, bis ich entweder bei Adam und Eva angekommen bin oder bis keine Daten mehr in der Datenbank vorhanden sind. Und wie lange ich das machen kann, hängt eben von der Größe der Datenbank ab und wie die Daten da drinnen gespeichert sind. Und genau diesen Rekursionsschritt oder Iterationsschritt, wenn Sie so wollen, wenn ich meine Eltern gefunden habe, also C bin ich und A sind meine beiden Eltern, dann kann ich jetzt diese 2. Regel verwenden. Also die 1. Regel sagt zunächst mal, meine Eltern sind auch meine Vorfahren. Ja, also A ist Vorfahre von C, wenn A Elternteil von C ist. Punkt. Also die Eltern sind Vorfahren. Und die 2. Zeile sagt, A ist auch dann Vorfahre von C, wenn A Elternteil von irgendeinem P ist und dieses P ist ein Vorfahre von C, dann auch dann ist A Vorfahre von C. Also wenn ich mich ursprünglich da reingesteckt habe und hier meine Eltern gefunden habe, Dann gehe ich im nächsten Schritt her und stecke meine Eltern hier rein und suche die Großeltern, weil die sind dann auch Vorfahren von mir. Das steht hier vorne. Ja. Meine Eltern sind schon Vorfahren von mir und die Eltern meiner Eltern sind auch Vorfahren von mir. Das steht dann hier in dieser zweiten Zeile. Gut, also mit dieser Logikformulierung, ich definiere ein Prädikat über solche Herleitungsregeln. Wenn, dann, oder eigentlich muss man sagen, dann, wenn. Also A ist Vorfahre von C, sicher dann, wenn A Elternteil von C ist. Und A ist auch dann Vorfahre von C, wenn A Elternteil von P und P Vorfahre von C ist. Das steht da. Einfache logische Schlussregeln. Und das kann ich jetzt in anderer Syntax auch in SQL hinschreiben. Ich kann dieses rekursiv definierte Prädikat, hier steht die Rekursion, ja, was auf der linken Seite definiert wird, wird auf der rechten auch verwendet, angesprochen, also rekursive Definition. Das kann ich auch in SQL 3 hinschreiben. Also with recursive darf ich auch weglassen, sollte ich vielleicht besser hinschreiben, damit es deutlicher ist. Ich definiere dieses Ancestor AAC rekursiv als die Vereinigung, also Fallunterscheidung, zwei verschiedene Fälle. Entweder nehme ich P und C aus der Parent-Tabelle, so wie hier. Also das, was hier als A und C steht, das sind auch die Vorfahren. Genau das mache ich hier. Ich nehme das P aus der Parent-Tabelle und nenne es A und das C aus der Parent-Tabelle nehme ich so, wie es da drin steht. Und das ist eine Möglichkeit, diese Vorfahren-Tabelle mit Daten zu füllen. Und die andere Möglichkeit, die hier in der zweiten Zeile steht und hier in der vierten, ich wende diesen Rekursionsschritt an. Also ich berechne einen Join zwischen der gespeicherten Parent, hier muss ich Ihnen zeigen, zwischen der gespeicherten Parent-Tabelle und der zuvor bislang bereits berechneten Ancestor-Tabelle. Die Join-Bedingung steht hier, also das Kind aus der Parent-Tabelle muss der Vorfahre in der Ancestor-Tabelle sein, das sehe ich hier. Das Kind in der Parent-Tabelle, P, muss der Vorfahre in der Ancestor-Tabelle sein, das ist genau das, was hier steht. Und dann nehme ich den Elternteil aus der Parent-Tabelle als Vorfahren und das Kind aus der Ancestor-Tabelle als Nachfahren, genau wie hier. Ja, den Elternteil aus der Parent-Tabelle wird der Vorfahre in der Ancestor-Tabelle und das Kind in der Ancestor-Tabelle bleibt das Kind in der Ancestor-Tabelle. Genau so steht es da. Also sozusagen wirklich eins zu eins diese logischen Schlussregeln in SQL übersetzt. Das ist sozusagen nur die Definition und wenn ich sie jetzt anwenden, ausführen will, dann sage ich einfach select Stern from Ancestor. Das ist eben jetzt keine gespeicherte Tabelle, sondern dieser Ausdruck, der hier definiert wird über diese rekursive Query und flupp, schon kriege ich alle Vor- und Nachfahren ausgespuckt. Je nachdem, wie umfangreich die Datenbank ist, kann das eine Weile dauern. Also rekursive Anfragen sind notwendigerweise jetzt nicht gerade die allereffizientesten in der Berechnung, weil ich wirklich so, ja, letzten Endes so iterativ anfangen muss. Ich nehme die gespeicherte Tabelle und dann mache ich das hier und dann mache ich jetzt sozusagen immer wieder ein Join des bislang berechneten Zwischenergebnisses mit dieser gespeicherten Tabelle. Und solange ich dann noch neue Daten kriege, muss ich mit dieser Iteration fortfahren. Irgendwann ist die Datenbank erschöpft. In der 27. Generation rückwärts gibt es dann plötzlich keine Daten mehr und dann kommt nichts Neues mehr aus diesem Join raus. Also aus diesem Join hier unten oder hier oben finde ich nichts Neues mehr und dann bin ich fertig. Aber das kann eben dauern. Okay, das war das Standard-Lehrbuchbeispiel für rekursive Anfragen, diese Ancestor-Berechnung. Na, wo alle Praktiker zu Recht sagen, na, ist das schön und gut, aber who cares? Ja, das ist ja keine Anwendung, die in der Realität vorkommt, von wenigen typischerweise Spielbeispielen abgesehen. In der Realität kommen andere Beispiele vor, wie die Wegesuche oder irgendwie sowas. Und ein Use Case, der in Anwendungen, die traditionelle Datenbankanwendungen sind, und das sind so Wirtschaftsanwendungen, ne? Also Buchhaltung in der Firma, Personalverwaltung in der Firma, auch in der Produktionsfirma, Lieferanten und Teile, die ich brauche, um meine Produkte, was immer ich da baue, irgendwie zusammenzubauen. Da kommt auch dieses Bill of Materials Problem vor. Auf Deutsch heißt das Stücklistenauflösung. Haben Sie das schon mal gehört? Studiert von Ihnen irgendjemand Vivi? Aber das sind ja alles Economics, die machen das auch nicht. Also die anderen Wirtschaftswissenschaftler, die Betriebswirte, die würden das alle kennen. Stückliste, was ist eine Stückliste? Das hier ist eine Stückliste in relationalen oder in Tabellendarstellung. Was steht da? Das hier ist, schauen wir vielleicht sogar lieber zuerst hier hin. Das ist ein Konstruktionsplan für irgendein Produkt mit der Nummer 00. Und dieser Plan, was zeigt uns dieser Plan? Der Plan ist offensichtlich ein gerichteter Graph mit gewichteten Kanten. Ja, der besteht aus Knoten. Die Knoten sind Produkte oder Baugruppen oder hier ganz unten sind es wahrscheinlich Einzelteile, also irgendwelche Teile. Endprodukte, Zwischenprodukte, Einzelteile. Jede gerichtete Kante besagt, um das Teil oder die Baugruppe, auf das diese Kante zeigt, zu bauen, brauche ich so viele von dieser Baugruppe oder diesem Einzelteil. Also, keine Ahnung, vielleicht ist das hier oben der 7er BMW und da brauche ich 5 Räder. Das hier ist dann ein Rad, der ist jetzt nicht besonders wahrscheinlich in dieser Darstellung, egal. Und ich brauche 3, whatever, Fenster, also ein Coupé oder keine Ahnung. Also spielt ja keine Rolle. Also um dieses Teil zu bauen, brauche ich 3-mal diese Baugruppe und 5-mal diese Baugruppe. Um diese Baugruppe zusammenzusetzen, brauche ich 2-mal das hier, 3-mal das da, 3-mal jenes und 4-mal das hier und so weiter. Na, jetzt haben Sie verstanden, was diese Anwendung bedeutet. Stücklistenauflösung ist jetzt das Problem. Gegeben, ich will im Jahr 500.000 von diesen Dingern hier bauen, was immer das ist. Und jetzt ist die Aufgabe der Stücklistenauflösung rauszufinden, wie viele von den jeweiligen Einzelteilen muss ich denn einkaufen. Na, dazu muss ich diesen Graphen entlanglaufen und ein bisschen rechnen. Wie würde ich das machen? Also zum Beispiel, diese Kante hier sagt mir, wenn ich das einmal bauen will, dann brauche ich 5 hiervon. Wenn ich das einmal bauen will, dann brauche ich 4 hiervon. Wenn ich also ein solches bauen will, dann brauche ich 5 mal 4 davon. Ja, also die entlang der Kanten muss ich multiplizieren. Ja, für ein Teil 0,0 brauche ich 5 Teile 0,1 und für jedes davon brauche ich 4 mal 0,4. Also brauche ich auf diesem Weg 20 Teile 0,4, wenn ich ein Teil 0,0 bauen will. Und für diese 20 0,4 brauche ich 20 mal 10, also 200 Einzelteile 0,8 und 220 Einzelteile 0,9 und so weiter. Okay, das ist die Stücklistenauflösung. Und das ist ein rekursives Problem, weil ich rekursiv diese Konstruktionsvorschrift, diesen gerichteten azyklischen Graphen, auflösen, da entlanglaufen muss, alle Wege von der oder den Wurzeln zu den Einzelteilen, also zu den Blättern in diesem Graphen. Und ich weiß a priori nicht, wie lang ist der längste Weg von einer Wurzel zu einem Einzelteil. Hier ist der Weg 5 Schritte lang, da ist er nur 4 Schritte lang, da ist er nur 3 Schritte lang oder 2 sogar nur. Hier ist er 3 Schritte und so weiter. Wenn ich das vorher wüsste, wie ist die Tiefe dieses Graphen, dann könnte ich einen, zwar ziemlich komplizierten, aber einen SQL-Ausdruck hinschreiben, der diese Auflösung berechnet, ohne dass ich dafür diese Rekursionsfunktion brauche. Weil was ich letzten Endes immer machen muss, immer wenn ich eine Kante entlanglaufe und die nächste Kante dranhänge, dann ist das ein Join dieser Tabelle mit sich selber. Na, also wenn ich gucken will, vom Teil 0, 0 in der Länge höchstens 2 Kanten, welche Teile erreiche ich da, dann nehme ich diese Tabelle hier, wähle mir das Oberteil 0, 0 aus und mache einen Join dieser Tabelle mit sich selbst, wobei das Unterteil aus dem einen Tupel das Oberteil in dem anderen sein muss. Und dann finde ich zum Beispiel von 00 nach 01 fünfmal und von 01 nach 02 zweimal. Das ist gerade dieser Weg von hier nach da. Ja, dann habe ich Wege der Länge 2 mit einem Join. Wege der Länge 3 mit zwei Joins. Wege der Länge n mit n-1 Joins. Da ich aber nicht weiß, wie lang der längste Weg ist, kann ich diese, wenn ich es wüsste, und ich wüsste, es sind k Stufen, dann könnte ich eine Query mit k-1 Joins und jeder Menge Vereinigungen und so weiter, könnte ich da hinschreiben und dann ginge das. Wenn ich diese Tiefe nicht kenne, dann brauche ich eine rekursive Anfrage, die diesen Weg so lange verfolgt, wie es halt noch was zu verfolgen gibt. Genau wie bei den Vorfahren vorher. Ja, da ist es noch einfacher, da ist es halt ein binärer Baum. Jede Person hat zwei Vorfahren. Fertig. Ja, aber da weiß ich auch nicht, wie viele Stufen kann ich denn zurückgehen und finde immer noch Daten in meiner Datenbank. Deswegen kann ich es auch nicht geschlossen hinschreiben. Wenn ich wissen will, wer sind meine Ur-Ur-Urgroßeltern, Ur-Ur-Ur-Großeltern, sind also vier Stufen oder fünf, die Eltern noch, dann weiß ich, okay, ich brauche vier Joins, das kann ich hinschreiben in einer Anfrage, ohne Rekursion. Wenn ich aber alle Vorfahren haben will, solange sie in der Datenbank stehen, dann weiß ich nicht, wie viele, und dann kann ich das nicht als Join-Query hinschreiben. Okay, jetzt habe ich lange drum herum geredet, aber die Zeit reicht noch. Also, und das ist die Tabellendarstellung dieses Graphen. Jede Kante in diesem Graphen ist gerade eine Zeile in dieser Tabelle. Und da steht immer der Zielknoten als Superteil, als übergeordnetes Teil, der Startknoten als untergeordnetes Teil und das Kantengewicht, diese Anzahl, steht hier als Quantity. Also beispielsweise diese Zeile, 2, 0, 5, 7, das Oberteil 2 setzt sich aus 7 Stück vom Unterteil 0,5 zusammen. Das ist gerade diese Kante hier. Ja, das Oberteil 0,2 setzt sich aus 7 Stück vom Unterteil 0,5 unter anderem zusammen. Also jede Zeile gerade eine Kante in diesem Graphen. Und ein Bahngraph, der jetzt die Bahnverbindungen von hier nach überall in der Welt zeigt, der würde im Prinzip genauso aussehen. Ja, das sind typischerweise dann vielleicht keine gerichteten Kanten, weil man typischerweise in beiden Richtungen fahren kann, aber das sind kleinere Details. Okay, wie auch immer. Jetzt wollen wir diese Stücklistenauflösung in SQL machen. Ja, wie es im Prinzip funktioniert, haben wir ja jetzt schon verstanden oder an diesem Ancestor-Beispiel gesehen. Wir definieren eine rekursiv definierte Relation, Recursive Relation habe ich die hier einfach genannt, Oberteil, Unterteil, Menge. Und wir sagen, okay, wir starten bei irgendeinem, jetzt nicht beim Teil 00, sondern beim Teil 01 in diesem Beispiel, also hier an dieser Stelle. Wir wollen jetzt nicht die gesamte Stückliste auflösen, sondern das hier. Also wir wollen wissen, für einen Teil von dieser Baugruppe 01, was brauchen wir da alles und wie viel. Und das soll diese Anfrage leisten. Deswegen in diesem Initialisierungsteil sagen wir von vornherein, wir sind gar nicht an allen Teilen, sondern nur an dem Oberteil 01 interessiert. Das ist die Initialisierung. Das heißt, wir finden aufgrund dieser ersten Initialisierung dieser rekursiven Tabelle auf jeden Fall die Angaben in dem Zwischenergebnis. Was sind die Teile, die unmittelbar in diesem Teil 01 verbaut werden und zwar mit wie viel Stück jeweils? Das heißt, für dieses Teil würden wir sehen, okay, da brauchen wir 2 mal 02, 3 mal 06, 3 mal 03 und 4 mal 04. That's it. Das kommt aus diesem ersten Teil der Anfrage raus hier. Und dann kommt der Rekursionsschritt. Wenn wir jetzt schon irgendwelche Unterteile gefunden haben mit irgendwelchen Mengen, die wir brauchen, dann gucken wir in dieser Stückliste wieder neu nach mit dieser Join-Bedingung. Das, was hier das Oberteil ist, muss da das Unterteil sein und dann sammeln wir das auch zusätzlich auf. Und dann sagen wir so wie vorher, das ist jetzt genauso wie bei den Ancestors formuliert, zeig mir alles, was du findest. Da steht schon drunter, das ist es noch nicht wirklich. Ja, wir machen das jetzt in mehreren Schritten zum Ziel. Warum kann es das noch nicht sein? Naja, so wie ich es erklärt habe, eben zum Beispiel, wenn wir die nächste Kante dran setzen, wenn wir also einmal diesen Join hier rechnen, dann müssen wir eigentlich die Mengen, also die Gewichte dieser Kanten miteinander multiplizieren. Das steht hier nirgends. Ja, das kann also noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das ist aber eine korrekte Anfrage. Wenn wir das laufen lassen, dann kommt vielleicht das hier raus bei dieser Tabelle, die wir eben gesehen haben. Was fällt uns da auf? Naja, zum einen das, was ich eben schon gesagt habe, diese Mengen irgendwie, da fehlt sicherlich noch was. Ja, eben haben wir auf einem Weg ausgerechnet, keine Ahnung, 200 Teile von irgendeinem Einzelteil brauchen wir. Die Zahlen, da stimmen ja schon die Zahlen, die Größenordnung der Zahlen gar nicht. Das kann irgendwie noch nicht hinkommen. Außerdem fällt uns auf, dieses Ergebnis enthält Duplikate. Hier steht, für das Oberteil 6 brauchen wir das Unterteil 12 und zwar 10 Mal. Genau dasselbe steht hier unten nochmal. Und für das Oberteil 6 brauchen wir das Unterteil 13 und zwar 10 Stück. Auch das steht hier nochmal. Also so wollen wir es auch nicht haben. Ja, jetzt können wir sagen, okay, Duplikate, no problem, schreiben wir irgendwo Select Distinct hin und weg sind die Duplikate. Jetzt gucken wir mal zurück auf den Graphen, wo kommt denn das her? Was war das eben? Teil 6, das waren genau diese beiden Kanten, ja? 6, 12, 10, 6, 13, 10. Da sind wir hier. Um das Teil 6 zu bauen, brauche ich 10 mal 12 und 10 mal 13. Diese Information hat die Anfrage, die wir da eben hingeschrieben haben, zweimal gefunden. Warum hat die das zweimal gefunden? Wir wollten dieses Teil hier auflösen, wie das zu bauen ist. Sieht es jemand schon, wo das herkommt? Na, es gibt einen Weg der Länge 1 zu dieser Baugruppe 06, diese Kante, und es gibt einen Weg der Länge 2 zu dieser Kante. Ja, diese Baugruppe 06, die wird auf zwei verschiedenen Wegen verbaut in dieser übergeordneten Baugruppe 01. Und zwar mit unterschiedlichen Weglängen. Und in dieser Tabelle, die wir eben gesehen haben, da waren die Weglängen ja hier neben, das ist jetzt nicht Teil des Ergebnisses, sondern Annotation desselben, da war das hier so markiert. Ja, das kam aus der Initialisierung raus, haben wir vorher schon mal argumentiert. Das kommt im ersten Rekursions- oder Iterationsschritt hinzu und das hier unten kommt im zweiten Iterationsschritt hinzu. Nämlich hier bin ich auf einem Weg der Länge 2 zu diesem Teil 06 gekommen und hier auf einem Weg der Länge 3 oder 1 und 2. Das heißt, das sieht hier zwar aus wie ein Duplikat, aber ich will das auf keinen Fall eliminieren. Ich muss das berücksichtigen, bloß ist es hier halt noch nicht fertig berücksichtigt. Also Duplikatelimination wäre an dieser Stelle tödlich. Ja, das wollen wir gar nicht. Gut, wir haben ja schon gesagt, dieses Berechnen des Produktes entlang der, immer dann, wenn ich Kanten zusammensetze, das hat auf jeden Fall gefehlt. Dann bauen wir das jetzt mal dazu. Die Initialisierung bleibt so, wie sie war. Und in diesem Rekursionsschritt, das ist ja genau die Stelle, wo wir eine Kante schon haben und jetzt eine zweite dranhängen. Und dann müssen wir diese beiden Kantengewichte multiplizieren. Genau das machen wir hier. Also das ist der Join zwischen der gespeicherten Tabelle und dem bisher berechneten Ergebnis. Das ist die Join-Bedingung, genauso wie vorher. Und das sind auch dieselben Attribute wie vorher. Jetzt kommt nur hinzu, dass wir diese Menge neu berechnen. Wenn ich zwei Kanten aneinander hänge, dann brauche ich das Produkt der Anzahlen von dem Unterteil am Ende der zweiten Kante, die ich da dranhänge. Das genau mache ich hier. Also ich nehme die Anzahl, die ich bisher hatte, und die Anzahl, die ich neu in der neuen Kante finde, multipliziere die miteinander und das übernehme ich dann ins Ergebnis. Das ist ein Schritt der Berechnung. Also immer dann, wenn ich zwei Kanten aneinander füge, so wie hier, diese Kante und dann diese Kante dran, dann muss ich 2 mal 6 rechnen, weil ich brauche dann 12 von diesem Teil auf diesem Weg. Und dann die andere Berechnung, die ich noch durchführen muss, um im gleichen Beispiel zu bleiben, das Teil 6 wird auch 3 mal direkt in das Teil 1 eingebaut, plus 12 mal über diesen Weg in jedes Teil 1. In der Summe, also 15 Mal in dem Teil 1, kommt dieses Teil 6 vor. Das heißt, immer dann, wenn sich zwei Kanten sozusagen auf ihrer Rückwärtsrichtung wieder treffen und beim selben Teil zusammenlaufen, dann muss ich addieren die kumulierten Gewichte über diesen beiden Wege. Und das mache ich in dieser Anfrage hier unten. Ja, die sieht jetzt komplexer aus als vorher. Vorher stand da einfach nur Select Stern from Recursive Relation. Jetzt muss ich diese rekursiv berechnete Relation gruppieren nach Ober- und Unterteil. Das heißt, wenn ich auf zwei Wegen ausgehend von meinem Startteil oder irgendwo unterwegs irgendwo wieder zusammenlaufe, dann habe ich zwei Wege mit dem gleichen Start- und Zielknoten, zwei Teilwege. Und ich habe entlang des jeweiligen Weges schon diese Produkte berechnet. Jetzt muss ich unten bei diesem Teil die Summe der Produkte nehmen. Ja, und genau das mache ich hier. Also ich gruppiere nach Ober- und Unterteil. Immer wenn ich zwei gleiche Teilwege oder mehrere gleiche Teilwege finde, können auch mehr als zwei sein, dann muss ich die zuvor berechneten Summen entlang der jeweilig einzelnen Wege aufaddieren und das im Ergebnis übernehmen. Okay? Und wenn ich das mache, dann lande ich bei diesem Ergebnis und das sieht jetzt schon besser aus. Also jetzt komme ich hier in eine ganz andere Größenordnung bei diesen kleinen Einzelteilen, die da verbaut werden. Das stimmt jetzt hoffentlich. Ja, das ist jetzt das, was ich haben wollte. Jetzt weiß ich also, um das Teil 01 zu bauen, brauche ich von diesem Einzelteil 1444 Stück. Wenn ich nochmal schnell zurückspringe. Also das hier wollten wir bauen und beim Einzelteil 14 waren wir, na gut, das ist einfach, da läuft nichts zusammen, also 8 mal 6 mal 3 gleich 144. Voilà. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Okay, kleine Ergänzung, reicht noch für 3 Minuten. Ja, looks much better, ja. Jetzt können wir noch was ergänzen. Nämlich immer dann, wenn wir so den Weg um einen Schritt verlängern, können wir auch noch mitzählen, wie lang ist denn der Weg. Ja, also das Startteil, von dem wir ausgehen, Weg der Länge 0, die direkten Teile, die da direkt einfließen, Weglänge 1 und jedes Verlängern des Weges um eine Kante wird halt auch die Weglänge um 1 erhöht. Das heißt, wir zählen noch ein bisschen mit. Ja, und das machen wir, indem wir einfach unserer rekursiv definierten Relation noch eine weitere Spalte hier als erstes hinzufügen. Die nennen wir Level, ein bisschen abgekürzt. Die wird initialisiert mit 1. Wir starten ja bei irgendeinem Teil, mit dem Teil 1. Und alle, die da direkt eingehen in dieses Teil, alle Baugruppen, haben die Weglänge 1. Und immer, wenn wir hier unten mit diesem Join und diesem Produktberechnung den Weg um 1 verlängern, dann rechnen wir auch plus 1 auf diesem Level-Attribut. Also keine Magic, ziemlich naheliegend. Fertig. Ja, und jetzt, wenn wir das haben, wenn wir das on the fly mitberechnen, dann können wir zum Beispiel sowas machen, dass wir sagen, und wir brechen die Rekursion dann ab, wenn wir Level 2 oder größer erreicht haben. Wir wollen also die Stückliste auflösen, aber nur eine oder zwei Stufen oder nur 10 Stufen oder nur 200 Stufen. Ja, wenn wir erstmal die Stufen mitgezählt haben, dann können wir die uns entweder anzeigen lassen und oder die auch dazu verwenden, die Rekursion irgendwann vorzeitig abzubrechen und zu sagen, ich will meine Vorfahren nur bis zur Generation, keine Ahnung, der Urgroßenkel, nicht Enkel, sondern Eltern finden und weiter nicht. Okay, vielen Dank. Sie haben es auf der nächsten Folie schon gesehen, als ich eben zu früh geblättert habe. Am Donnerstag steigen wir dann in Relationenalgebra ein, haben jetzt erstmal SQL-Anfragefunktionen hinter uns gelassen. In den Übungen kommt hin und wieder mal noch SQL vor. Das war ja der Sinn der Übung, dass wir SQL so früh besprechen, dass Sie viel Zeit haben, SQL auch wirklich praktisch zu üben. Und wir kommen auch auf andere SQL-Funktionen später nochmal zurück. Okay, dann sehen wir uns am Donnerstag. Vielen Dank. Tschüss.